Vis-à-vis.
Herr Pestolting, woran merke ich denn, dass ich medikamentenabhängig bin?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, woran Sie es merken können. Zum einen, dass Sie sich zum Beispiel Sorgen machen, dass Sie Ihr Medikament nicht mehr verschrieben bekommen. Vielleicht auch sich schämen, unterschiedliche Ärztinnen aufsuchen oder Apotheken, in denen Sie das Medikament dann besorgen, möchten nicht angesprochen werden. Vielleicht horten Sie auch Medikamente. Es ist Ihnen unangenehm, darüber zu sprechen. Vielleicht fühlen Sie sich auch, wenn Sie das Medikament genommen haben, nicht so gut. Ja, im Sinne von vielleicht Entzugserscheinungen schon. Da gibt es ein spezielles Phänomen auch bei der Medikamentenabhängigkeit. Das nennt sich Niedrigdosisabhängigkeit.
Was heißt das genau?
Die Niedrigdosisabhängigkeit bedeutet, dass ich ein Medikament bekomme, sehr schnell abhängig machendes, wie zum Beispiel Schlafberuhigungsmittel, Benzodiazepine. Und ich nehme das ein und mit der Zeit habe ich leichte Entzugserscheinungen. Die nehme ich aber nicht als solche wahr, sondern ich glaube, dass meine Ausgangsbeschwerden weiterhin bestehen. Und deswegen bin ich noch fixierter auf das Medikament. Allerdings ist es eigentlich ein Wunsch des Körpers nach einer Dosissteigerung.
Jetzt ist es aber so, viele Menschen haben ja Medikamente, die sie über viele Jahre nehmen, vielleicht auch Jahrzehnte, Blutdrucksenker oder Magensäureblocker oder so Dinge, die man über Jahre nehmen kann. Ist man dann trotzdem medikamentenabhängig?
Nein, dann ist man medizinisch versorgt. Wenn das in einem Rahmen geschieht, in dem die Ärztinnen gut Bescheid wissen über das, was eingenommen wird, Wechselwirkungen auch abgeklärt sind, denn die haben Medikamente nun auch, wenn sie gerade in zunehmender Zahl, Stichwort Vielfachmedikation, Polymedikation bei älteren Menschen, wenn die eingenommen werden, dann kann es schwierig werden. Abhängigkeit ist eher von psychoaktiv wirksamen Medikamenten, davon ist auszugehen, wirklich körperliche Abhängigkeit. Und andere Medikamente können eben auch eine psychische Abhängigkeit befördern oder auch missbräuchlichen Konsum. Und das sind eben auch Schmerzmittel oder eben auch Opioide, zum Beispiel Schmerzmittel. Die klassischen Therapiemedikamente für Blutdruck oder Ähnliches, die sind halt, ist gut, dass es die gibt und dass sie da sind, so, aber da spricht man nicht von einer Abhängigkeit.
Eine zentrale Rolle kommt ja den Ärzten zu. Die Medikamente, über die Sie jetzt gesprochen haben, die in erster Linie abhängig machen, das sind ja solche, die Ärztinnen und Ärzte verschreiben müssen. Also da kann der Patient nicht einfach in die Apotheke gehen. Warum werden die denn so massiv verschrieben, dass Sie von mehr als 1 Million medikamentenabhängigen Menschen sprechen?
Da gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen verselbstständigen sich Medikamentenverordnungen mit der Zeit. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, Oma Gitte hat ihren Mann verloren vielleicht. Ein ganz tragisches Ereignis und hat daraufhin Ängste, Schlafstörungen, Ähnliches. Dann kann es gut sein, dass der Hausarzt sagt, hey, dann probieren wir das mal aus, irgendwie um zur Ruhe zu kommen, um zu sich zu kommen und das mit zu verarbeiten. Wenn das allerdings dauerhaft verschrieben wird, also es kann sein, dass Oma Gitte das dann immer noch einnehmen möchte über einen längeren Zeitraum, weil es ihr hilft. Nur sie hat eben andere Nebenwirkungen, die sie vielleicht nicht wahrnimmt. Zum Beispiel, dass Teilhabe eingeschränkt ist, dass sie vielleicht auch nicht mehr so gangsicher ist und nicht mehr so gerne in Kontakt geht. Und da sind Ärztinnen und Ärzte eigentlich auch gefordert, das zu beobachten, gerade wenn die Menschen gut angebunden sind und regelmäßig kommen und dann auch zu sagen, wissen Sie, hier sollten wir vielleicht mal was anderes probieren, weil das hat das und das Suchtpotenzial und genau.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das so eine Abwägungsgeschichte, weil die Oma Gitte, von der Sie gerade sprechen, die würde ja auch sehr darunter leiden, wenn man ihr plötzlich dieses Medikament nicht mehr geben würde. Also der Arzt, die Ärztin muss dann abwägen. Haben Sie Kontakt zu Ärzten? Reden Sie mit Ärzten über dieses Problem oder sagen die Ärzte, das ist mein Ding, da lasse ich mir nicht reinreden?
Das ist ein sensibles Thema, was Sie da ansprechen. Wir sind im Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten und gerade jetzt in diesem Jahr mit der Aktionswoche, auf die wir noch zu sprechen kommen, sensibilisieren wir auch besonders Allgemeinmedizinerinnen. In 8 Berliner Bezirken, über 1000 Praxen werden angeschrieben und kontaktiert, um nochmal auf dieses Phänomen hinzuweisen und sie einzuladen, noch mehr zu sensibilisieren oder in Fortbildung. Wir sind auch im Kontakt mit der Ärztekammer Berlin. Das ist ein sehr sensibles Thema und eben diese Abwägungsgeschichte gerade im medizinischen Alltag und auch Zeitdruck, der damit eine Rolle spielt, können dazu führen, dass vielleicht Verschreibungen einfach länger dauern, als sie dauern sollten. Problematisch wird es vor allem, wenn eben von einem Krankenkassenrezept auf ein Privatrezept umgeswitcht wird. Das heißt, dass eben schon der Arzt, die Ärztin weiß, jetzt könnte die Krankenkasse merken, das ist eine Langzeitverschreibung und Fragen stellen. Gleichzeitig wird vielleicht daran gezerrt und festgehalten, seitens des Patienten, der Patientin, dieses Medikament weiternehmen zu wollen. Und dann kann es sein, dass Privatrezept auf eigene Kosten dann das Medikament gekauft wird. Und das ist problematisch.
Sie haben die Krankenkassen erwähnt. Die prüfen ja normalerweise, zumindest in größeren Abständen, vielleicht nicht jedes Rezept, aber die haben schon den Überblick. Und auch die Apotheken merken ja, was da über den Ladentisch geht. Mhm. Welche Rolle spielen denn die Kassen und auch die Apotheken bei diesem Problem?
Ja, die Apothekerinnen und Apotheker, mit denen sind wir sehr gut im Kontakt, mit der Apothekerkammer Berlin. Und die haben... Ja, sind die Rolle einer extrem wichtigen Schutzinstanz. Also gerade wenn sie die Medikamente ausgeben und nicht nur die verschreibungspflichtigen, sondern eben auch die nicht verschreibungspflichtigen, die auch problematisch werden können, wenn Menschen regelhaft und viel Schmerzmittel einnehmen oder auch schlafanstoßende Medikamente, die in der Apotheke beratungspflichtig, aber ohne Rezept erhältlich sind. Und da ermutigen wir auch immer wieder Apothekerinnen und Apotheker, verantwortungsvoll zu beraten. Zum Beispiel sollte jede Apotheke einen geschützten Raum für eine vertrauliche Beratung vorhalten, dass eben auch Patientinnen davon Gebrauch machen. In dem Rahmen haben wir jetzt auch im Rahmen der Aktionswoche die Apothekerkammer Berlin dafür gewinnen können, einen Film aus der Schweiz, einen Lehrfilm aus der Schweiz für ihre Apothekerinnen verfügbar zu machen auf der Kammer Homepage. Und das ist ein Schulungsfilm zur Gesprächsführung, zur motivierenden Gesprächsführung bei Verkaufsgesprächen zum Thema Medikamentenmissbrauch. Und da sind wir sehr froh, dass das geschehen ist jetzt.
Im Vis-à-vis heute Marc Pestotnik von der Berliner Fachstelle für Suchtprävention. Wir sprechen über Medikamentenmissbrauch. Eine Sucht, die nicht so häufig in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wenn wir über Alkoholprobleme oder über harte Drogen sprechen, dann ist das vielfach viel präsenter in der Gesellschaft. Herr Pestotnik, warum ist das so, dass Medikamentensucht offenbar ein bisschen unterbelichtet ist?
Es wird nicht umsonst die stille Sucht genannt. Es ist tatsächlich so, dass es gesellschaftlich viel akzeptierter ist, Medikamente einzunehmen. Es hat ein sauberes Image, eine Reinheit, die es gibt bei den Medikamenten, jedenfalls bei denen, die entsprechende Wege vorher durchlaufen sind. Es wird immer noch tabuisiert, wie eigentlich alle Suchterkrankungen, aber es ist tabuisiert in der Gesellschaft. Und ja, die Aufmerksamkeit liegt dort einfach nicht, der Fokus. Hinzu kommt diese Niedrigdosisabhängigkeit und eben eine mangelnde Wahrnehmung, dass es dann auch ein süchtiges oder ein abhängiges Verhalten sein kann.
Ist es vielleicht auch nicht ganz so dramatisch wie jemand, der jetzt also permanent an der Flasche oder an der Nadel hängt?
Es ist halt anders. Es ist weniger wahrnehmbar in der Gesellschaft. Es hat eine sehr funktionale Komponente. Das heißt, wenn ich nochmal ein Beispiel bemühen darf, und das ist etwas, was vielleicht näher an der Praxis liegt, als wir uns wünschen möchten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich nehme Sie mal mit auf eine Gedankenreise, wir sind morgens da, Kinder müssen zur Kita und es ist das Kind fiebrig. Ja? Morgens früh, man hat selbst einen Termin oder man ist vielleicht in Beschäftigung, hat Ärger mit dem Chef gehabt, es ist sowieso in der Probezeit oder ähnliches. Ähnliches Szenario. Kind hat Fieber. Was mache ich? Gebe ich dem ein Medikament und gucke, dass es erstmal in die Kita kommt und dann kann ich in der Zeit vielleicht was anderes regeln und mich dann darum kümmern oder nicht. Das ist jetzt kein Beispiel, um mit dem Zeigefinger zu wedeln und jemanden zu moralisieren. Im Gegenteil, das ist etwas, wo wir einen Blick auf unsere Gesellschaft werfen müssen. Also was wird abgefordert, welcher Druck wird ausgeübt seitens der Gesellschaft? Weil diese Systeme, die sind nicht redundant. Weder das Familiensystem der alleinerziehenden Person, noch die finanziellen Ressourcen dieser Person, noch das, was beim Arbeitgeber vielleicht passiert, noch das, was in der Kita an Zusatzverantwortung übernommen werden muss für ein Kind. Das ist jetzt nicht etwas, was konkret süchtiges Verhalten beschreibt, sondern eher etwas, Stichwort verantwortungsvoller Umgang mit Medikamenten. Und da brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen Blick drauf, von der stillen Sucht, also die stille Sucht, lauter wahrnehmbar machen. Und deswegen sprechen wir miteinander und ich bin total dankbar, dass wir die Chance haben, das mal zum Thema hier zu machen.
Wer kann mir helfen, wenn ich merke, dass ich ein Problem habe mit Medikamenten oder vielleicht es auch nicht merke? Denn der Arzt und ich als Patient, wir haben uns eingespielt und irgendwie läuft das. Wie komme ich denn raus aus diesem Teufelskreis?
Also wenn Sie es selbst merken, jetzt nehmen wir das eine Beispiel mal, dann ist es sehr wohl der Weg, Arzt oder Ärztin anzusprechen. Das sollte der oder die erste Ansprechpartnerin sein, um zu schauen, okay, wie können wir da weiter vorgehen? Weil bestimmte Medikamente, gerade die hochsüchtig machenden, wie Benzodiazepine oder die Z-Substanzen, die wollen...
Ganz kurz, wofür oder wogegen sind die?
Das sind Schlaf- und Beruhigungsmittel. Und die wollen halt ausgeschlichen werden und nicht abrupt abgesetzt werden. Aber da wird dann der Arzt, die Ärztin entsprechend auch ein Vorgehen kennen. Nur Er muss über den Wunsch Bescheid wissen und nochmal darauf gestoßen sein, hey, das wünsche ich mir anders, das möchte ich nicht dauerhaft einnehmen. Oder einfach mal fragen, wie sieht das aus, können wir da was ändern an meinen Medikamenten? Wenn der Schritt vielleicht getan ist, dann könnte eine Entgiftung anstehen oder eben auch eine Beratungsstelle mal aufzusuchen. Es gibt in jedem Berliner Bezirk eine Beratungsstelle für Alkohol und Medikamente. Und die Kolleginnen und Kollegen können dort mit Ihnen ins Gespräch gehen über nächste Schritte oder sich in der Apotheke auch nochmal beraten lassen.
Welche Rolle spielt die Fachstelle, aus der Sie kommen, dabei?
Unsere Rolle ist, mit Suchtprävention noch viel, viel früher anzufangen. Wir schauen, dass wir Lebenskompetenzen stärken, von klein auf bei den Menschen und für einen verantwortungsvollen Umgang damit werben. Also auch diejenigen, die schon konsumieren, reflektieren zu lassen. Ist das jetzt etwas, was ich machen möchte, muss? Gibt es Alternativen? Auch mutig sein, anzusprechen, wenn ich das beobachte, wenn ich bei Freunden, Freundinnen oder in der Familie wahrnehme oder auch bei Kolleginnen auf der Arbeit wahrnehme, dass das da ein Thema ist, dann bin ich meistens sehr hin und her gerissen, ob ich das ansprechen möchte. Das ist auch ein schambesetztes Thema. Und da ermutigen wir Menschen und geben ihnen auch Rüstzeug an die Hand, das anzusprechen, um zu befördern, dass Menschen sich Hilfe suchen oder in Hilfe kommen und die Möglichkeit haben, ein möglichst unabhängiges Leben führen zu können.
Wir führen dieses Gespräch im Vorfeld der Aktionswoche gegen Medikamentenmissbrauch. Beginnt am 17. September bis 23. September. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, was wird in dieser Woche passieren?
In dieser Woche schauen wir, dass wir möglichst viele Menschen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten sensibilisieren oder wiederum ihre Rolle nochmal wahrzunehmen, nochmal zu reflektieren, um andere dafür zu sensibilisieren. Wir haben zum Beispiel eben diese bezirkliche Sensibilisierungsaktion für die Hausärztin über die Stadträte, Gesundheitsstadträte auch. Wir haben diesen Film für Apothekerinnen und Apotheker, der verfügbar geworden ist. Es gibt Fortbildungen, es gibt Veröffentlichungen in der Zeit. Wir haben eine Postkartenreihe noch entworfen in diesen Postkartenständern, in Gastro und Kneipen für eine etwas jüngere Zielgruppe, die das Nachdenken nochmal anregen darf.
Danke herzlich, Herr Pestotnik, für das Gespräch.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.